Liebe Geschwister, seid alle herzlich gegrüßt, auch an diesem Abend. Ich freue mich über jeden, der da ist, mit uns diese Predigt zu betrachten von Charles Haddon Spurgeon. Das ist heute Abend der zweite Teil, den wir betrachten wollen, in der Auslegung des Verses aus Lukas 22, Vers 19. Ich würde gern mit uns nochmal zusammen den Hintergrundtext lesen von der Einsetzung des Passamahls, wo wir dann auch dem Abendmahl gedenken heute Abend. Ja, lasst uns lesen Lukas 22 ab Vers 14 bis Vers 20. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, lasst uns zusammen beten. Ja, unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an diesem Abend zusammenkommen dürfen, um an dich zu denken. Wir danken dir, dass wir hören können, wie du zu den Jüngern gesprochen hast, dass du dich danach sehnst, mit ihnen dieses Mahl zu feiern und dass du dich darauf freust, ja, dieses Mahl auch im Himmel mit ihnen zu feiern. Und auch heute Abend bist du gegenwärtig. Und auch an diesem Abend heute wollen wir daran denken, was es für dich ja bedeutet hat, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du selbst den Tod erlitten hast. Ja, Brot und Wein, diese Zeichen, sie erinnern uns daran, dass du gestorben bist, dass du deinen Leib dahingegeben hast am Kreuz und dass du dein Blut vergossen hast, dass du den bitteren Tod geschmeckt hast und ja, unsere Sünden auf dich genommen hast. Wir danken dir dafür, Herr. Wir bitten dich darum, dass du heute Abend uns ja erfüllst mit einem Herz, was zittert und erbebt vor ja diesen Leiden, die du auf dich genommen hast und was auf der anderen Seite höchst erfreut ist darüber, dass wir diesen Tod und dieses Leid, was du erduldet hast, ja, den Zorn Gottes, dass wir das nicht schmecken müssen. Wir danken dir dafür. So segne uns an diesem Abend. Amen. Ja, wir hören den zweiten Teil der Predigt, die überschrieben ist: Des Herrn Abendmahl, ein Gedächtnis Jesu, von Charles Haddon Spurgeon. Und nun nehme ich einen zweiten Punkt. Ich möchte euch allen zeigen, dass die Art und Weise, die unser Herr verordnet hat, um unserem Gedächtnis zu helfen, an sich eine äußerst bemerkenswerte ist. Sie könnte nicht bemerkenswerter sein. wenn ich zum Beispiel vor einem mit Papierrosen und anderen kindischen Sachen verzierten Altarstände, einem römisch-katholischen Altar, der in jeder dieser römischen katholischen Kirchen zu finden ist. Und wenn ich versuchte, vor euch allen einige dieser niedlichen Dinge auszuführen, die von den Anhängern Roms für heilig gehalten werden, so würde ich sehr lange Zeit brauchen, um euch alles zu erklären. Und wenn ich mein Bestes getan hätte, so könntet ihr daraus auch nicht klug werden. Ich stand dort an einem solchen Altar und ich beobachtete den Priester an dem Altar mit dem ernsten Wunsch zu sehen, ob da etwas zu lernen sei. Aber dort war nichts zu lernen. Ich konnte nicht ausmachen, was dieser geschmückte Mann vorhatte. Ich denke, ich habe so viel wie die meisten Leute von solchen Dingen gelesen, aber mir scheint, wenn dieses Tun des Priesters vor dem Altar bei der Messe ein Symbol ist, so ist es ein sehr dunkles und unverständliches Symbol. Und wenn es die Leute lehren soll, so müssen sie vorher viel wissen, ehe sie hieraus etwas lernen können. Gewiss, um etwas in der Messe zu finden, bei dieser römisch-katholischen Messe, da müssen die Andächtigen es mit sich bringen, denn es ist nichts da. Aber wenn ihr das Tuch von dem Tische abnehmt, in der römisch-katholischen Kirche ist jetzt hier noch ein Tuch über dem Brot und der Oblate und dem Wein, da findet ihr einfach nur Brot und Wein. Ihr werdet nichts anderes vor euch sehen. Und wenn ihr uns heute Abend das Abendmahl feiern seht, so werdet ihr wahrnehmen, dass wir nichts tun, außer das Brot zu brechen und den Wein zu trinken oder in unserem Fall auch Traubensaft. Und ihr werdet wahrnehmen, ja, dass wir nichts anderes tun. Alles, was getan wird, ist äußerst simpel, äußerst einfach. Und der Heiland erschien genau diese Einfachheit zu wünschen, weil er auch selbst ein sehr einfacher, ein unaffektierter, ein schlichter Mann war. Aller Pomp, den er je hatte, war damals, als er durch Jerusalem ritt, und das war auf einem Esel und dem Füllen einer Eselin. Und selbst da bestand aller Prunk nur darin, dass die Leute ihre Kleider auf den Weg legten und Zweige auf den Weg streuten in dem Übermaß ihrer Freude. Die goldenen Verzierungen, die Blumen, der Weihrauch und Messgehilfen, all diese Dinge, die sind von den einfachen Gewohnheiten von Jesus sehr weit entfernt. Stellt euch nur einmal vor, dass heute einige seiner Jünger von den Toten auferständen und einträten in wohl nun St. Pauls Kathedrale in England, die protestantisch genannt wird, die aber ungefähr nur so papistisch ist, wie sie nur sein könnte. Gesetzt, sie gingen dort hinein, also Jakobus und Johannes zusammen, die zwei Söhne Zebedei, und würden verwundert fragen, als sie einige von diesen hübschen Sachen dort stehen sehen: Johannes, wo sind wir hier hingeraten? Und Johannes würde antworten: Wir sind in einer Bilderkammer, wie es im Propheten Hesekiel heißt, Kapitel 8, Vers 12, einem Götzentempel. Unser Herr Jesus, er würde sich dort sicher nicht wohlfühlen. Nun, könnte Jakobus sagen, es ist die Kirche von Paulus, St. Paul's Cathedral, hole ihn herein. Gewiss, wenn Paulus hineinkäme und all die Bilder und Dekorationen sehen würde, würde er sagen, hier sehe ich ein anderes Evangelium, so doch kein anderes ist, ohne dass es etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren, umkehren. Und das ist noch milde ausgedrückt. Wir kommen dahin, den römischen Götzendienst in Kirchen aufgerichtet zu sehen, die Nationalkirchen heißen. Und dieses wird nicht von solchen getan, die äußerlich und ehrlich Romanisten, also römisch-katholisch heißen, sondern von denen es in ihrem Herzen Wirklichkeit ist und die doch den protestantischen Namen tragen. Der Herr Jesus, er war ein einfacher Arbeiter aus Galiläa. Und der Rock, den er trug, unserem gewöhnlichen groben Tuchrock entsprechend, ungenäht, von oben an, gewirkt, durch und durch. Er hatte durchaus nichts von Prunk und Affektation an sich. Und in allem, was er verordnete, könnt ihr nicht eine einzige pomphafte Zeremonie finden. Seine Nachfolger, sie wurden in Wasser getauft. Aber wo verordnete er Salz, Öl und Speichel? Wo hieß er sie das Zeichen des Kreuzes machen oder gevattern, also ein altes Wort für Paten stellen, Taufpaten? Seine Nachfolger, sie versammelten sich zum Gottesdienst und sie sangen Lieder zu seinem Preise. Aber wo waren eigentlich ihre Weihrauchspender? Und wo waren die Kruzifixträger? Wo waren die Stationen des Kreuzes? Wo sind alle diese Dinge in der Schrift? Es sind Erfindungen späterer und dunklerer Tage. Aber Jesus, er wusste nichts von ihnen. Ebenso wussten seine Apostel und die, die auf sie folgten, etwas von solchen unnützen Dingen. Es war alles die schlichte Verkündigung der Liebe Gottes zu den Menschen und wie die Menschen sich untereinander und Jesus als ihren Heiland lieben sollten, das war alles. Unser Herr, er setzt dieses einfache Abendmahl ein zum Gedächtnis eines schlichten, eines einfachen, eines redlichen Heilandes, der nichts von flimmernden Spielereien und vom Pfaffentum wusste, sondern einfach ein Mensch unter den Menschen war. So habt ihr nichts zu tun, als Brot zu brechen und Wein zu trinken zu seinem Gedächtnis. Ich kenne nichts Lieblicheres und nichts Lehrreicheres als diese göttliche Anordnung, die auf uns immer einen tieferen Eindruck macht, je öfter ihr daran teilnehmt. Und es sollte häufig sein. Unsere schottischen Freunde, sie taten sehr Unrecht, indem sie es so selten feierten, aber sie bessern sich jetzt. Die Häufigkeit desselben, sie dient dazu, zu zeigen, wie sehr wir es bedürfen, an unseren lieben Herrn erinnert zu werden. Denn wir alle sind sehr geneigt, ihn zu vergessen. Wir sollten aber immer an ihn denken. Und deshalb sollte die Handlung, die sein Andenken aufrechterhält, oftmals vorgenommen werden. Hier in der ERB feiern wir es einmal im Monat, das Abendmahl. Da er seine Jünger aufforderte, es oft zu tun, so liegt darin die Lehre, dass wir beständig in unserer innersten Seele an ihn denken sollen. Da er dies zu einem Gedächtniszeichen gab und zu nichts anderem und es allen seinen Jüngern gab und alle seine Nachfolger hieß, bis er käme, das zu seinem Gedächtnis zu tun, so zeigte dies, dass wir alle seiner gedenken sollten und dass wir alle Hilfe brauchen, es zu tun. Wir alle sind vergesslich. Der beste Christ, der am höchsten in der Gnade steht, er hat immer noch dieses Gedächtnismal nötig. Denn er vergisst leicht. Und rückfällige Christen, brauchen es womöglich noch mehr, damit ihr schwaches Gedächtnis belebt wird. Ja, alle Sünder, sie tun gut daran, zuzuschauen. Denn es mag sein, dass diese Zeichen des Todes des Herrn sie an die Sünden gedenken lassen und sie zu ihrem Heiland leiten. Aber um ein wenig näher zu diesem Tisch zu kommen, da möchte ich, dass ihr betrachtet, dass, wenn unser Herr uns befiehlt, an ihn zu denken, dass er uns eine Anordnung gibt, die uns seinen Tod vor Augen bringt. Nun, das ist, obwohl es eigentlich etwas Alltägliches ist, doch ein sehr wichtiger Punkt. Denn das Brot, es ist sein Fleisch, sein Leib. Und der Wein, sagt er, es ist sein Blut. Brot und Wein stellt es dar, aber es ist voneinander getrennt. Das Brot ist nicht in dem Wein und der Wein ist nicht in dem Brot. Sie sind voneinander getrennt. Sie stellen den Leib dar, von dem das Blut getrennt ist. Und so ist es auch ein Zeichen seines Todes. Wenn der Herr sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, so gibt er uns ein Zeichen seines Todes, das uns deutlich lehrt, dass der Hauptpunkt im Gedächtnis unseres Herrn sein Tod ist. Er selbst betrachtete seinen Tod als den wahren Mittelpunkt, das Herz und die Seele dessen, was er unserem Gedächtnis einprägen wollte. Deshalb irren diejenigen sehr, die heute nur noch sagen, dass sein Beispiel alles ist oder seine Lehre alles ist. Denn wenn wir an ihn gedenken, so ist das Erste, woran wir gedenken sollen, er hat uns erlöst durch sein Blut. Erlöser ist der Name, an dem unser Gedächtnis zäh festhalten muss. Sein Blut, seine Erlösung, seine Versöhnung, sein stellvertretendes Opfer, sein Strafleiden an unserer Stelle müssen stets vorangestellt werden. Wir predigen Christus als den Gekreuzigten, sagt Paulus. Und ihr glaubt an Christus als den Gekreuzigten. Der Grund unseres Erfolges in diesem Gebetshause ist unter dem Segen Gottes der, dass wir Christus als Versöhnungsopfer verkündigen, als des Sünders Stellvertreter. Und wer immer dieses kühn verkündigt, wo es gründlich gepredigt wird und wo es als die Krone der evangelischen Lehre dargestellt wird, da werdet ihr finden, dass Gott sein Wort segnet. Und ihr, wenn ihr Trost und Freude und Frieden haben wollt, so haltet das Kreuz umfasst. Blickt ständig auf das angenommene Opfer. Geht niemals von eurem Herrn Jesus hinweg. Und wenn ihr an ihn denkt, so lasst sein Leiden, seine Passion, den Hauptgedanken sein, der vor euch aufsteigt. Und danach betrachtet ein anderes, woran uns dieser Vers auch mahnt. Dieses Fest erinnert uns nämlich an den Gnadenbund. Unser Herr Jesus Christus sprach, als er uns seiner gedenken ließ, von dem Kelch, wie wir es auch in unserer Übersetzung schon gelesen haben, in dem letzten Vers, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Früher wurde das übersetzt mit, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Aber Spurgeon schrieb dann, ihr seid dem Sinne viel näher, wenn ihr stattdessen, statt Testament, Bund lest. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was denn, wenn ich an Jesus selber gedenken soll, so muss ich den Kelch aufheben, in unserem Fall getrennt kleine Kelche, und gedenken an den Bund, der das Zeichen, dieser Kelch, der das Zeichen des Bundes ist. Ach, meine Geliebten, ihr könnt Christus nicht völlig erkennen, wenn ihr nicht diese Lehre von dem zweifachen Bund kennt und wenn ihr Jesus mit dem Gnadenbund verbindet. Ihr müsst diesen Bund kennen, der in allen Dingen geordnet und sicher ist. Denn der Kelch, er soll euch daran erinnern, indem er euch an Christus erinnert. Und der wird am besten erkannt, wenn ihr ihn in seinem Verhältnis zu diesem Bund betrachtet. Kennt ihr alle diesen Bund? Ihr wisst, es war ein Bund gemacht mit dem ersten Menschen, mit Adam, in dem wir alle, die wir ja heute sind, anwesend waren, nämlich in seiner Nachkommenschaft, in dem wir alle eingeschlossen waren. Aber dieser Bund, er wurde vernichtet, denn Adam brach ihn und wir alle verloren den Segen, den sein Gehorsam uns verschafft haben würde. Und es ist dann ein anderer Bund gemacht. Ein Bund mit dem zweiten Adam, mit Christus Jesus. Und weil er diesen Bund gehalten hat, stehen alle, die in diesem Bund sind, auf ewig in ihm. So wie es heißt, gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle, die in Christus sind. Der eine Bund, er brachte Verderben über alle, die darin waren, aber der andere Bund, er rettet alle, die darin sind. Indem wir den Kelch nehmen, nehmen wir freudig Anteil, unseren Anteil an dem Bund, welcher mit Christus gemacht wurde. Und dieser Bund beruht auf einem sicheren Grund, nämlich auf dem sicheren Grund seines vollkommenen Opfers am Kreuz von Golgatha. Seht dieses Blut des ewigen Bundes. Möchtet ihr heute Abend an den Herrn Jesus gedenken als an euer Bundeshaupt, als an euren Bürgen, der für euch gebürgt hat? Möchte eure Seele singen, obwohl mein Haus nicht also bei Gott ist, dennoch hat er mir einen Bund gemacht, der ewig und alles wohlgeordnet und gehalten wird. Dies ist all mein Heil und all mein Verlangen. Das ist ein Zitat. Ihr seht also diesen Ozean von Belehrungen, der in diesem Sinnbild liegt. Verliert nichts davon. Aber es ist noch eins mehr. Es ist dies. Ihr werdet durch diese Anordnung gelehrt, dass es die beste Art ist, in der ihr an Christus gedenken könnt, dass ihr Christus in euch aufnehmt. Dass ihr Christus in euch aufnehmt. Oh, die Lieblichkeit dieser Wahrheit. Wenn ihr daran gedenken wollt, während ihr zu seinem Tisch kommt. Keiner von euch wird gebeten, ja, Brot mit euch zu bringen. Es ist hier. Ihr werdet nicht gebeten, einen Kelch mit euch zu bringen. Er ist schon hier. Was habt ihr nun zu tun? Nichts als zu essen und zu trinken und Empfänger zu sein. Nichts mehr. Nun wohl, wenn ihr eures Herrn und Meisters gedenken wollt, braucht ihr nicht zu sagen, ich muss nun etwas für ihn tun. Nein, Nein, lasst ihn etwas für euch tun. Nehmt den Kelch des Heils und ruft an den Namen des Herrn. In einer Liedstrophe heißt es: Die beste Belohnung für einen wie mich, der jämmerlich ist und so arm, ist aufgrund seiner Güte die Bitte zu tun, dass er ferner sich meiner erbarm. Noch einmal. Die beste Belohnung für einen wie mich, der jämmerlich ist und so arm, ist aufgrund seiner Güte die Bitte zu tun, dass er ferner sich meiner erbarm. Ja, sprech, Herr, ich kann dich nicht lieben, wie ich dich lieben möchte, aber ich kann deine Liebe zu mir annehmen. Lass deine Liebe jetzt in mein Herz kommen. Herr, ich kann dir nicht dienen, wie ich dir dienen möchte, aber ich bete dich an, weil du mein Diener wirst und mir die Füße wäschst, wie du es bei deinen Jüngern getan hast. Herr, ich kann dir keine feurigen Kohlen aus meinem kalten Herzen bringen. Aber hier ist mein Herz. Komm und wirf die feurigen Kohlen deiner Liebe in dasselbe. Meine Brüder, kommt und nehmt. Kommt und nehmt. Nun, ich denke, es ist ein sehr lieblicher Wink für diejenigen unter euch, die fühlen, als wenn sie nichts hätten, womit sie kommen könnten. Ihr braucht nicht mit irgendetwas zu kommen, als mit eurem Hunger und mit eurem Durst. Ein Mann, der zu einem Mahl eingeladen wird, er braucht nicht zu sagen, oh, ich habe kein Brot. Nein, du bist zu einem königlichen Fest eingeladen und da brauchst du kein Brot mitzubringen. Er, der dich zu seinem Tisch eingeladen hat, er wird dich mit allem versorgen, dessen du bedarfst. Und wenn du wünschst, seiner zu gedenken, so ist die beste und sicherste Weise die, das Gute einfach zu genießen, das er dir vorsetzt. Ich habe euch so gezeigt, wie geeignet diese Handlung ist, unserem Gedächtnis zu helfen. Und drittens, zuletzt, der Zweck, zu dem wir kommen sollen, nämlich zum Gedächtnis Christi. Und dieser Zweck ist einer, der für uns sehr einladend ist. Lasst mich euch zeigen, was ich meine. Hier ist einer unter uns, der ausruft, ich habe meinen Heiland vergessen. Ich liebte ihn einst. Ich hoffe, meine Liebe, sie ist nicht ganz verschwunden, aber ich scheine sehr kühl und sehr kalt zu sein. Ich habe meinen Herrn vergessen. Wohin solltest du nun gehen? Wohin solltest du nun gehen, um diese Liebe beleben und erfrischen zu lassen? Solltest du nicht dahin kommen, wo dir geholfen wird, seiner zu gedenken? Er spricht, das tut zu meinem Gedächtnis. Du sagst, dass du deinen Herrn vergessen hast, dann komm und gedenke an ihn. Bleib nicht weg, sondern komm mit umso mehr Eifer. Gedenke an ihn, wie du es zuerst tatest, als du mit Schuld beladen warst, als du zum ersten Mal zu ihm gekommen bist und wo du dich bloß auf den Herrn und auf seinen Frieden geworfen hast und Frieden gefunden hast. Komm wieder zu ihm, lieber Bruder, liebe Schwester, du, der du fürchtest, dass dein erstes Bekenntnis ein Irrtum war, komm und beginne wiederum an diesem Tisch. Die nächsten Zeilen, sie treffen jetzt auch nur auf den historischen Kontext zu, spricht Spurgeon. Wir sind in die Mitte des Sommers gekommen und die Pflanzen treiben ihre Sommersprösslinge hervor und ihr wisst, ich möchte, dass auch ihr neue Schösslinge treibt. Was? Sagt ihr, es ist lange her, seit ihr ans Wachsen gedacht habt? Jetzt ist Zeit, wieder daran zu denken. Wenn die Frühlingsschösslinge schon alt geworden sind, so ist es Zeit für einen Neuaustrieb, einen Sommerschössling, einen neuen Anfang. Beginnt wieder mit Christus, tut Buße und tut eure ersten Werke. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ist das nicht gerade für euch passend, die fürchten, dass sie ihn eine Weile lang vergessen haben? Ja, du möchtest vielleicht sagen, oh, aber ich fühle mich so schwach. Ja, schwach. Aber wenn ein kleines Kind sehr schwach ist, so ist da immer noch etwas, das es tun kann. Es kann an seine Mutter denken. Das Gedächtnis wird oft durch unser Bedürfnis geweckt. Das Gedächtnis wird oft durch unser Bedürfnis geweckt. Also ist es gut, wenn wir das Gefühl haben, schwach zu sein, dass wir dann daran denken, worin unsere große Kraft liegt. Gedenkt also an den Herrn, der eure Kraft und euer Lied ist, denn er ist auch euer Heil geworden. Nun, ihr armen, kleinen, schwachen, wo seid ihr heute Abend? Wie gern wollte ich euch helfen, aber welch bessere Hilfe könntet ihr euch wünschen als die, welche der Herr euch in diesen teuren Erinnerungszeichen seines Todes darbietet? Ich weiß, dass einige von euch kürzlich grausam behandelt worden sind. Die Starken, sie haben euch scharfe Dinge gesagt, aber euer Herr, er lädt euch zu einer tröstlichen Handlung ein. Sie wird euch helfen. Sie wird euch helfen, die schlechte Behandlung der Stolzen zu vergessen. Du armer, schüchternder, zitternder, halb glaubender, halb zweifelnder und doch wirklich dem Herrn angehörender, komm zu seinem Tisch, komm deines liebevollen Erlösers zu gedenken. Es ist schmerzlich, an dich selbst zu denken, aber es wird süß sein, an ihn zu denken. Du sagst, ich kann ihn gar nicht vergessen. Ich denke immer an ihn. Das freut mich. Es freut mich, wenn du es nicht kannst. Doch komm hierher und gedenke an ihn heute Abend und sprich, nun, ich kann nicht viel geben in diesem armen Leben. Eins aber will ich tun, es soll dein Tod und Leiden bis Leib und Seele scheiden, mir stets in meinem Herzen ruhen. Es ist noch eins, was ich sagen will, und ich schäme mich halb, es zu sagen. Einige, die sich Christen nennen, behaupten, dass sie nicht zu dem Tisch des Herrn kommen können, weil dort irgendwo gewisse Personen da sind, denen nach ihrem Urteil nicht gestattet werden sollte zu kommen. Soll des Herrn Tisch ein Richterstuhl sein, an dem wir das Urteil der Gemeinde revidieren? Ich kann nicht. Ich kann mich nicht, sagte mir jemand, in eine Gemeinde aufnehmen lassen, weil ich keine finden kann, die vollkommen ist. Nein, sagte ich. Und wenn sie sich in eine Gemeinde aufnehmen lassen, bis sie eine vollkommene finden, so müssen sie warten, wenn sie sich nicht in eine Gemeinde aufnehmen lassen, bis sie eine vollkommene finden, so müssen sie warten, bis sie in den Himmel kommen. Und außerdem, mein lieber Freund, wenn sie eine vollkommene finden würden, so würde sie diese nicht aufnehmen, denn ich bin gewiss, sie würde aufhören, vollkommen zu sein, sobald sie aufnehmen würden. Ein kränkliches Schaf würde dann in diese Hürde eingegangen sein. Deshalb ist es müßig für sie, nach Vollkommenheit Ausschau zu halten. Ein anderer Widerspruch wäre, da ist doch einer unter den Abendmahlsgästen hier, der sehr im Widerspruch zu seinem Bekenntnis handelt. Das ist höchstwahrscheinlich. Und er mag deinen Rock tragen und aus deinen Augen blicken. Also, das könntest du sein. Wenn dir irgendein Fall offenkundiger Sünde bekannt ist, so lass die Ältesten davon benachrichtigt werden. Und sie werden freundlich, aber fest damit verfahren. In einer so großen Gemeinde wie dieser hier mag es Fälle von schlechtem Wandel geben, die den Aufsehern der Herde nicht bekannt sind. Aber wir erbitten die Mitwirkung aller, um die Reinheit der ganzen Körperschaft aufrechtzuerhalten, und wir hoffen, dass wir diese haben. Aber nun wirklich, was habt ihr denn mit den Fehlern der anderen zu tun, wenn ihr an Jesus Christus denken sollt? Gewiss, das ist die unpassendste Zeit für harte Urteile. Ja, überhaupt für irgendwelche Urteile. Ich kenne manchen Bruder, mit dem ich in gewissen Punkten nicht übereinstimmen könnte, aber ich stimme mit ihm in dem Gedächtnis Jesu Christi überein. Ich könnte nicht in allen Dingen mit ihm arbeiten, aber wenn er des Herrn Jesus gedenken will, so will ich mich darin gewiss mit ihm vereinen. Es wird gut tun und es wird mir gut tun, an Jesus zu denken. Und ihm wird es auch gut tun. Dieser teure Name ist mir so köstlich, dass ich an Jesus denken will, in Gemeinschaft mit den ärmsten, geringsten und unvollkommensten aller Sterblichen. Ich bin nie glücklicher, als wenn ich in eurer Mitte bin, meine geliebten Brüder, und wir alle um den Tisch herum sitzen, weil ich an alles denke, was der Herr für euch und für mich getan hat. Es ist nicht der Mühe wert, allein in den Himmel zu gehen, ganz allein. Stellt euch vor, dort ist ein großes, vornehmes Haus, und auf dieser Türschwelle zu diesem vornehmen Haus, da sitzt ein einsames, kleines, verlorenes Kind und es weint. Und es weint, weil es so einsam ist. Es hat niemanden, mit dem es spielen kann, mit dem es reden kann. Soll das unsere Lage im Himmel sein? Sollen wir keine Freunde mit uns dahin nehmen? Wer möchte denn einsam sein im neuen Jerusalem? Aber oh, mit euch allen zum Tisch zu kommen und in die Gesichter aller Gotteskinder zu sehen und zu glauben, dass der Herr Jesus Christus in einem jeden von ihnen ist. Sie sind eine arme Schar, voller Mängel, voller Irrtümer, voller Schwachheiten, genauso wie ihr Prediger vor ihnen. Aber der Herr, er hat sie alle geliebt und mit seinem Blut erkauft. Christus ist uns teuer, denn er hat uns nicht bloß erkauft, nicht bloß mich, nicht bloß uns, sondern Zehntausende seiner Heiligen überall, durch alle Zeiten hindurch. Er hat sie geliebt und mit seinem Blut erkauft. Christus ist uns teuer. Und es sind einige der Seinen in allen Gemeinden, selbst in denen, die am vollsten von Irrtum sind. Er hat durch sein teures Blut seine Erwählten inmitten ihrer aller erkauft. Ja, und so hilft mir euer Anblick, an Christus zu denken und eine bessere Vorstellung von ihm zu bekommen. Beides, euer Christus und mein Christus. Und nicht unser Christus allein, sondern der Christus aller der Myriaden von Heiligen, der mit Blut erkauften. Soll ich mich denn zum Richter aufwerfen und sagen, nein, ich will nicht meines Herrn gedenken, weil einer meiner Brüder sich ungeziemend verhält? Würdest du auch so zu deinem Kind sprechen, wenn es zu dir sagt, Vater, ich will dich nicht an deinem Geburtstag besuchen. Nein, ich werde nicht mit den übrigen Familienmitgliedern bei dem gewöhnlichen Fest sitzen. Und du sagst, warum nicht? Und das Kind sagt, weil mein Bruder nicht das ist, was er sein sollte. Und bis er sich bessert, werde ich nicht deinen Geburtstag feiern. Ja, der Vater würde sagen, mein lieber Sohn, ist das denn irgendein Grund, weshalb du nicht an mich gedenken sollst? Ich bin doch gewiss nicht zu tadeln für das, was dein Bruder getan hat. Jetzt komm nun zu diesem Geburtstagsfest und denke an mich. So sage ich zu euch, wenn ihr irgendwelchen persönlichen Groll oder Streit habt, so unterdrückt das nicht, sondern macht dem ein Ende. Kommt nicht zu dem Tisch, bis ihr frei davon seid, denn ihr habt kein Recht zu kommen, aber lasst allen Zorn davon sofort aufhören. Macht euch frei von dem hässlichen Gefühl, das ihr gegen irgendjemand in der Welt habt, und liebt alle, die an Christus glauben, um Christi willen. Und dann kommt zu diesem Tisch und ihr werdet finden, dass es euch hilft, an euren Meister zu denken, wenn ihr euch mit den anderen vereinigt, die auch an ihn denken und ihr so gemeinsam an ihn denkt. Ich denke, ich darf sagen, dass du wahrscheinlich niemand an dem Tisch sehen wirst, der schlechter ist als du selber. So komme nun und lass deinen Stolz dich nicht zurückhalten. Möge Gottes unendliche Gnade des Herrn Abendmahl dem Volk des Herrn segnen. Und diejenigen, die nicht kommen und seiner gedenken können, weil sie ihn noch nicht kennen, sie möchten heute Abend nach Hause gehen und ihn suchen. Und wenn sie ihn suchen, so wird er sich ihnen offenbaren. Wenn ihr Christus wünscht, so wünscht Christus euch. Wenn ihr einen Funken Liebe zu ihm habt, so hat er einen feurigen Ofen voll Liebe zu euch. Und wenn ihr zu ihm kommen wollt und ihm vertraut, dass er euch rettet, so kommt und seid willkommen. Der Herr segne euch um seines Namens willen. Amen.